Wie kann man mal so richtig Gottesdienst feiern? Wir feiern normalerweise so richtig Sachen, so richtig groß, wenn wir daran zurückdenken, wie alles angefangen hat. Wo liegt denn der Ursprung vom Gottesdienst? Nun gut, da kann man sich sehr viel geteilter Meinung sein, wo der Ursprung vom Gottesdienst liegt. Aber die Geschichten, die wir uns jetzt angucken wollen, die sind der Ursprung vom Gottesdienst, zumindest nach gewissen Maßstäben. Und also, was eignet sich besser dafür, um also richtig Gottesdienst zu feiern, wenn wir uns das angucken? Ich habe gedacht, komm, lass die Serie Heilsgeschichte sausen, heute ist ein anderes Thema wichtiger, heute geht es um was anderes. Und dann habe ich mir die Bibelstellen mal angeguckt, die mir wichtig geworden sind, wo ich denke, hey, das wäre eine gute Botschaft jetzt für diesen Gottesdienst. Und habe ich gemerkt, naja, die stehen alle in dem Bereich, wo eigentlich das Thema heute dran wäre. Dann habe ich gedacht, okay, mach das Thema gleich. Das ist wunderbar, dass Gott uns geschenkt hat, dass wir jetzt genau an diesem Punkt sind in unserer Predigtreihe, der so gut und so unheimlich wunderbar passt. Der uns begleitet durch diese Reise, durch die Heilsgeschichte, durch das, was Gott also mit dem Menschen vorhat und wie er lebt und was wirklich die Fundamente auf der einen Seite unseres Glaubens sind, aber auch die Fundamente der Bibel. Weil das ist so wichtig. Aus dem einfachen Grund, die Bibel und die Worte, die da drinnen stehen, die können alles Mögliche bedeuten. Aber es ist schön, wenn wir uns angucken, was die Bibel zu sagen hat. Wir gucken uns also immer einen Abschnitt aus der Heilsgeschichte an, aus der Bibel, und zwar nicht in der normalen Reihenfolge, wie die Bibel geschrieben ist, sondern in ihrer historischen Reihenfolge, um mal zu gucken, wie Gottes Weg mit dem Menschen war. Und um dann auch einzuordnen können, was haben denn die einzelnen Begriffe aus der Bibel, die wir so im christlichen Gebrauch alltäglich benutzen und die vielleicht in der Welt was ganz anderes bedeuten, was haben die uns zu sagen? Weil ihr kennt das bestimmt selbst, mittlerweile kommt das selbst in vielen Filmen und Büchern und Zeitschriften immer wieder so angetaute Bibelzitate vor, die dann aber für alles Mögliche benutzt werden. Und ihr kennt das vielleicht auch selbst als Losungsleser, das ist relativ gefährlich, wenn man einfach nur mal das Kapitel in der Bibel liest, was gerade dran ist, und dann kann das schon so eine Meinung haben, und wenn man das nicht in den Gesamtkontext einordnet, könnte das ganz schön schräg rauskommen. Also gucken wir uns diesen großen Bogen an, die zentralen Begriffe, und es wird aber auch immer noch was Spannendes geben zum Weiterforschen, weil das, was ich hier sage, ist natürlich bei Weitem nicht, kann das alles nicht abdecken. Also gibt es auch dazu noch Tipps. Es gibt aber auch natürlich die zentrale Bibelstelle, damit einem das hilft, den ganzen Bogen auch zusammenzuhalten und sich zu merken, wie das denn geht. Und es gibt natürlich auch nochmal dann die Einordnung in die Heilsgeschichte. Aber wir wollen natürlich auch etwas Konkretes mitnehmen. Das soll ja nicht nur eine Theologie- oder Geschichtsstunde werden, sondern wir machen das, weil wir glauben, dass das Wort Gottes und das, was Gott mit uns Menschen vorhat, etwas ganz Konkretes mit unserem Alltag und Leben zu tun hat. Wir haben uns bisher angeguckt, wie war das mit der Schöpfung, mit dem Ebenbild sein Gottes, was bedeutet das, warum hat Gott es gemacht? Und dann gucken wir uns sozusagen die Urgeschichte an, wie ist denn es gelaufen von Adam, vom Sündenfall bis zu Noah? Und dann gibt es ja noch ein paar Zwischengeschichten, die lassen wir jetzt nämlich aus, weil das sind so die Sondergeschichten. Da gibt es zum Beispiel den Hiob. Der Hiob spielt jetzt wahrscheinlich in genau dieser Zeit, bevor ich jetzt zum nächsten komme. Aber der Hiob ist ja so eine einzelne abgeschlossene Geschichte für sich, die passt aber wunderbar gut in die ganze Heilsgeschichte rein. Wir merken uns das einfach nur mal, dass der Hiob jetzt dazwischen passiert ist, weil das, was er mit dem Volk Israel macht, passiert eigentlich mit dem Hiob im Kleinen. Was immer wieder dann da passiert, passiert bei dem Hiob im Kleinen. Und wir merken uns das einfach, wenn wir uns das mit dem Volk Israel angucken, dann hat das auch immer die Dimension, Gott kümmert sich dabei auch um jeden Einzelnen. Nicht wahr? Wir wissen jetzt ja natürlich, der Hiob kommt jetzt vor dem Volk Israel, das war also kein Jude, aber schon damals hat sich Gott ist ganz persönliche Wege mit einzelnen Menschen gegangen. Und wir machen das jetzt mal par exemple mit dem Volk Israel. Danach kommt natürlich erstmal die Geschichte, wenn die Volksgeschichte sozusagen aufhört, die Republikgeschichte, dann kommt die Königsgeschichte mit dem Volk Israel und dann kommt ja die Prophetenteil, wo das Volk zerbricht. Das gucken wir uns dann die nächsten Male an. Das ist erstmal so der halbe Bogen, wo wir jetzt genau drinne stehen, zieht sich dann natürlich noch weiter ins Neue Testament durch die Zeit Jesu, dann durch die Briefe und dann natürlich die Offenbarung. Israel. Kleiner Tipp vorweg, ich verrate euch das einfach mal. Das Hauptthema der ganzen Geschichte ist Treue. Treue von dem Gott, der ist, der von sich sagt, ich bin. Wie das zusammenhängt, das gucken wir uns jetzt mal an und warum Gott das so macht. Kleiner, ganz kurzer Abriss. Die Geschichte Israels besteht ja aus Folgendem. Gott überlegt sich, dass er den Menschen nicht aufgeben will. Nach Noah, nach dem Turmbau zu Babel, er bleibt dran. Und er sagt halt eben, ich möchte das Kommen meines Sohnes vorbereiten. Ich möchte die Welt retten und ich möchte mit den Menschen Beziehung haben und mit ihnen gehen. Und ich mache das jetzt mal, nachdem ich das mit dem Hiob und mit dem Noah gemacht habe, einfach mal mit einem ganzen Volk. Und er sucht sich aber nicht irgendein Volk aus und sagt, ich nehme das Volk, sondern er sucht sich erstmal eine Person aus und sagt, dich werde ich zu einem ganzen Volk machen. Du Abraham, dich will ich auswählen mit seiner Frau, die Sarah, und sagt, durch deine Nachkommen will ich die ganze Welt segnen. Ich möchte euch als Vorbild nehmen. Und er sagt, durch deine Nachkommen will ich die ganze Welt segnen. Also er zieht schon mal den Bogen ganz schön weit raus und ganz schön weit. Und das müssen wir uns jetzt merken, wenn wir uns die Geschichte Israels angucken. Es geht nicht um das Judentum und es geht nicht um das Volk Israel, sondern um was geht es? Es geht darum, dass die ganze Welt gesegnet wird. Es geht um einen Segen für die Welt, den Gott parat hat. Das Mittel dazu sind die Erwählten Gottes, die Urväter vom Volk Israel und dann das Volk Israel selbst. Und das ist wichtig für die Einordnung, die jetzt ganz kommt, denn das ganze Alte Testament ab jetzt an befasst sich ja hauptsächlich mit der Geschichte vom Volk Israel. Und wenn wir jetzt denken, es geht um die Geschichte des Volk Israels und um ein Volk und um die ganze Sache, dann verwechseln wir das Mittel mit dem, worum es eigentlich geht. Gott möchte die Welt segnen. Und mit dieser Brille, die müssen wir uns jetzt aufsetzen, weil das ist Gottes Perspektive, da sagt er, deshalb will ich das machen, müssen wir jetzt diese Geschichte betrachten. Und gucken wir uns auch mal aus dieser Sicht an. Die Geschichte geht weiter. Gottes Plan ist natürlich, der dahinter steht, die rebellische Welt durch seine Familie, durch sein Volk, durch die Familie Abrahams beziehungsweise durch das daraus entstehende Volk zu segnen. Zu segnen heißt in diesem Fall halt eben Beziehungen mit ihm zu haben und zu ermöglichen, dass sie Beziehungen mit ihm haben können, mit dem heiligen Gott, der diese Entfernung und diese immer wiederkehrenden Wege mit den Menschen erlebt hat, dass sie immer wieder weg von ihm kommen. Ja, wir erinnern uns das, Adam war das so, bei Noah war das so, Hiob ist ja ganz ähnliche Geschichte, deshalb macht er das jetzt mal mit dem Volk. Und Abraham wird dabei auf die Probe gestellt. Erstens muss er ziemlich weit wandern, zweitens ist er ziemlich alt eigentlich schon und drittens ist es ohne Nachkommen unheimlich schwer, der Vater von einem Volk zu werden. Und der Abraham geht so seinen Weg mit Gott, aber er macht natürlich unheimlich viele Fehler. Ihr guckt euch die Geschichte an, da geht unheimlich viel schief. Mal verkauft er fast seine Frau an Pharao und da passieren ganz obskure Dinge und ganz verrückte Sachen. Und Sarah lacht mal die Engel aus und da passieren Sachen. Und wisst ihr was? Gott bleibt treu. Gott steht zum Abraham und geht mit dem Abraham seinen Weg. Sarah bekommt am Ende ihren ersten Sohn mit dem Namen Isaak. Und mit Isaak das Gleiche. Gott bleibt auch dem Isaak treu, wiederholt die Verheißung, die er dem Abraham gegeben hat, aber Isaak versagt auch immer wieder und macht Fehler und trifft schlechte Entscheidungen, unheimlich schlechte. Doch Gott vergibt ihm und hilft ihm und bleibt treu und zeigt so, dass er den Menschen liebt und ihn retten will, wie er Isaak liebt und ihn retten will, wie er Vergebung ermöglicht, trotz unheiligen Verhalten jemanden dazu bringt, mit ihm in Kontakt zu kommen. Und sein Sohn Jakob führt diese Linie weiter. Sowohl die Linie, die Segenslinie, als auch die Linie, dass unheimlich viel schief geht. Aber Gott bleibt auch dort treu. Und Gott führt ihn denn letztendlich aus einer Hungersnot mit seinen 12 Söhnen heraus. Dank Josef, dem der fast rausfliegt aus der ganzen Geschichte. Und so landet das Volk, die 12 Brüder mit ihren Familien in Israel. Und sie sind hoch angesehen, weil sie es geschafft haben, die Hungersnot zu verhindern. Aber wie das auch immer so ist, in der Geschichte, Menschen vergessen ziemlich schnell. Da reicht eine Generation aus. So ähnlich wie es uns jetzt geht. Ich kenne das gar nicht. Ich kenne gar nicht so eine Situation, wie wir jetzt das haben mit dem Coronavirus. Ich kenne das aus Erzählungen, wie das dann wohl damals war nach dem Zweiten Weltkrieg und wie die ganzen Dinge waren. Und ich kenne das noch vielleicht von Papa und Mama, von den Erzählungen, wie das damals war, halt eben als die Cholera grassierte in Peru oder so. Aber ich kenne das gar nicht. Und für die jungen Leute und für uns ist das unheimlich spannend, das zu erleben. Die Welt, die haben wir gar nicht als Menschen im Griff. Und all das, was Gutes passiert ist und die Dinge, die man haben, lernt man auf einmal wieder ganz anders neu schätzen, wo es Menschen gibt, die das eigentlich schon immer wussten. Das Gleiche passiert dem Volk Israel. Sie haben eigentlich die Ägypter gerettet. Die Ägypter vergessen das innerhalb einer Generation wieder, kriegen Angst vor den Israeliten, weil sie mehr sind als sie selbst und versklaven sie. Aber wie immer, Gott bleibt treu. Gott bleibt seinem Volk treu. Gott erwählt den Mose aus dem Volk heraus. Ihr kennt die ganze Geschichte, hä? Eigentlich ein Mörder. Gott bleibt dem Mose treu. Gott geht dem Mose nach. Gott offenbart sich dem Mose, zeigt ihm, wer er ist. Und der Mose darf mit Gottes Hilfe das Volk Israel aus den Händen des Pharaos befreien. Kennt die Geschichte mit den Plagen? Da passiert es. Am Anfang halten die Menschen noch mit, am Anfang darf Mose auch noch mithalten und dann die Zauberer und irgendwann ist es einfach nur noch Gott. Gott zeigt, dass er Gott ist. Gott zeigt, wer der Herr im Ring ist. Und Gott bleibt dem Volk treu. Gott errettet es immer wieder. Gott geht mit dem Volk durch die Wüste durch und eigentlich ist es eine wunderbare Geschichte. Er bereitet das vor, dass er ihnen zeigt, wie man mit ihm leben kann und so. Und genau in diesem Augenblick, als Gott dem Mose die 12 Gebote gibt, bauen sie Gott aus einem Goldblock, ein goldenes Kalb. Und trotzdem bekommt das Volk nachher die Gebote Gottes und Gott bleibt seinem Volk treu. Gott geht mit ihm durch. Ihr wisst es, eigentlich sollten sie dann nach Israel kommen mit Josef und den Kundschaftern. Das Volk rebelliert, will nicht rein, hat Angst und dann müssen sie 40 Jahre in der Wüste rumrennen. Aber Gott bleibt dem Volk treu. Gott geht mit ihnen da durch, überall durch. Gott hält seinen Bund. Eins der meisten Wörter, das vorkommt, ist das Wort murren. In den Abschnitten der Bibel, das Volk murrte und dann weißt du wieder, oh, jetzt passiert wieder irgendetwas. Aber Gott bleibt treu. Gott erklärt seinem Volk, wie Sündenvergebung funktioniert und erklärt ihnen die Opferregeln. Aber leider ist das Volk natürlich nicht immer so glücklich mit der Situation. Sie wollen manchmal wieder zurück, aber Gott bleibt treu. Sie machen manchmal sogar richtig Mist. Und eigentlich selbst dann, wenn sie eine Strafe kriegen, errettet sie Gott daraus. Kennt ihr die Geschichte mit der Krankheit. Da kommen die Schlangen und beißen sie. Aber Gott lässt den Mose dieses Symbol aufstellen, diese eherne Schlange, dass die Leute, die da hinkommen, dass sie geheilt und gerettet werden. Gott bleibt trotz allem die Heilung und die Rettung. Gottes Gnade steht über dem ganzen Ding. Kleine Nebennote. Es gibt natürlich auch Personen außerhalb des Volkes Israels, die vorkommen. Manche erkennen das, was Gott getan hat mit dem Volk Israel und erkennen es an und denken, wow, was für Leute sind das? Was für ein großer Gott? Und manche wie in Biliam, die Offenbarung Gottes sogar bekommen, handeln zuwider. Aber eins wird klar, an dem Volk Gottes wird erkennbar, dass Gott Gott ist. Wunderbar, treu und gnädig. Und der Herr im Ring. Und sie dürfen letztendlich das Land einnehmen. Sie nehmen das Land eigentlich als ein von Gott vorbereitetes Volk von Priestern ein. Aber wie das immer so ist, auch da verliert das Volk immer wieder Gott aus den Augen. Und Gott sendet Richter, immer wieder Richter, die dem Volk helfen, auf der Spur zu bleiben. Einer dieser Richter ist Samuel und der hat es besonders schwer, weil sich sogar die Priester nicht an Gottes Gebot halten. Und dann fängt die Königsgeschichte an. Aber Gott hat immer wieder Erbarmen mit seinem Volk und rettet es. Und so wird das Volk Israel für uns alle immer wieder zum Beispiel für Gottes Liebe und Gnade. Zwei Begriffe, die wir uns merken können. Der eine Begriff, der zentral ist, ist der Begriff Gebot bzw. Gesetz. Gebot und Gesetz ist ja für uns eigentlich ein juristischer Begriff. Hat in der Bibel auch irgendwas mit einem juristischen Begriff zu tun. Es hat auch was damit zu tun, dass es darum geht, dass wir eine Schuldfeststellung haben können. Es geht dabei um Verhalten. Wir kennen natürlich auch noch andere Gesetze wie Naturgesetze, die zeigen, so wie es sind. Aber vor allen Dingen geht es bei den Gesetzen, die da kommen, um Gnade. Was meint ihr, worum drehen sich die meisten Gesetze und Gebote? Darum, wie man die Sünde wieder los wird. Die meisten Gebote und Gesetze sind Opfergebote, die sind Gottesdienstgebote, die sind das, wenn man etwas falsch gemacht hat, wie ich wieder zu Gott kommen kann. Okay, wir kennen vor allen Dingen die 10 Gebote und das sind schon Verhaltensregeln, oder? Maßstab Gottes nach dem, was Heiligkeit bemessen ist. Aber wenn du in die Bibel reinguckst, und ich weiß, dass man die meisten Leute das nicht machen, weil das sind die langweiligsten Passagen, oder? Dann da im Levitikus, wenn dann die ganzen Opfergesetze kommen und das Ganze. Aber einfach mal durchlesen und mal gucken, wow, es geht eigentlich darum, wie Gott den Weg mit dem Menschen Versöhnung schaffen will. Wir wissen natürlich heute, dass diese Gebote und Gesetze immer etwas mit Opfer zu tun haben. Aber wir wissen auch, dass letztendlich all diese Opfer auf Jesus Christus hindeuten, der das endgültige, das ultimative Opfer gewährt. Zu unserer Erlösung, zu unserem Frieden. Und dass sie eine Richtschnur sind. Und hier kommt jetzt die schwierige Sache mit dem Thema Gesetz. Mit dem Gesetz in der Bibel. Ja, es geht um Verhalten und es geht darum, wie wir als Christen oder wie Gott sich vorstellt, dass wir uns als Menschen benehmen und verhalten sollen. Aber das ist nicht ihr Zweck. Ihr Zweck ist, und das kommt dann vor allem im Neuen Testament, arbeitet der Paulus ganz besonders heraus, ist daran zu zeigen, dass der Mensch nicht genügt. Und wenn wir uns das Verhältnis der Gesetze angucken im Alten Testament, dann merken wir auch, die Verhaltensregeln, die wir einhalten sollen, das schaffen wir nie. Es geht vielmehr darum, wie wir trotzdem zu Gott kommen können. Es soll uns dazu bringen, dass wir erkennen können, dass wir nicht genügen, dass wir nicht schaffen, dass es uns nicht reicht, dass wir nicht heilig sind, sondern dass wir Gott brauchen und dass es uns in die Beziehung zu ihm führen soll. Unsere Art von juristischen Gesetze erwirken meistens einen Beziehungsabbruch. Strafe, Konsequenz und dann regeln wir die Sachen so, dass wir uns nie wieder sehen müssen. Oder einer der beliebtesten Sätze in jeder Gerichtsshow ist, wenn ich das hinter mir habe, dann sehe ich dich nie wieder und du sollst da und da verrotten und sowas. Bei Gott ist es andersrum. Das zeigt er auch an der Geschichte mit seinem Volk Israel. Ja, sie übertreten diese Gesetze, aber sie sollen daran erkennen, dass Gott bundestreu bleibt und zu ihnen kommt und dass er eine Brücke bauen will und dass sie doch zu ihm kommen sollen und dass sie ihn nötig haben. Und das hat etwas mit Gottes Heiligkeit zu tun. Heiligkeit ist ein zentraler Begriff in der ganzen Geschichte. Und das bedeutet nicht, dass das irgendeine Ikone ist, die was besonders Gutes getan hat, sondern bei Gott bedeutet Heiligkeit, dass er so ist, wie er ist. Dass Gott in sich so bleibt, wie er ist. Und dass das, was anders ist als Gott, schwierig ist. Dass das nicht heilig ist. Und das hat etwas damit zu tun, mit der Sünde, was wir letztes Mal gehört haben, wie das kommt, dass Adam und Eva halt diese Erkenntnis bekommen haben und selbst entscheiden, was richtig und was gut ist. Und wenn wir Menschen selbst entscheiden, was richtig und was gut ist, was falsch und was schlecht ist, dann bauen wir andere Regeln und andere Dinge auf als Gott. Heiligkeit ist also das, so wie die Welt sein sollte. Das, was Lobpreis und Ehre und Ruhm in der Bibel immer wieder bekommt. Das, weshalb wir Gott dafür ehren. Das, was rein ist. Das, was wir uns unter Himmel vorstellen. Leid, Tod, Sünde, Trauer, Schmerz, Angst, Hass, Wut, Zorn, das soll es ja nicht im Himmel geben und darauf freuen wir uns doch. Und die Abwesenheit von diesen Dingen, das hat was mit Heiligkeit zu tun. Und mit was wird dieser Platz gefüllt? Mit Liebe. Deshalb ist auch das oberste Gebot, kommt bei den 10 Geboten vor, das Doppelgebot der Liebe. Das ist keine Erfindung des Neuen Testaments, das steht da schon so drin. Altes Testament kannst du da nachlesen. Ich habe schon ein paar Sachen angesprochen. Wenn du zu Hause weiterforschen willst und mal richtig Lust hast, da zu gucken, such dir das raus, entweder such dir eine Konkordanz oder gib es im Internet ein oder so, das Wort Murren und Volk Israel. Wahnsinnig spannend. Weil das kommt so auf unsere Zeit und auf uns selbst zu. Mich trifft das immer wieder. Dann lese ich diese Stellen durch und dann denke ich, an manchen Stellen am Anfang immer, oh Mann, was für ein Volk. Und dann denke ich, oh, neulich habe ich sowas Ähnliches gesagt. Ich habe nur nicht das Wort Murren benutzt und ich habe hoffentlich auch nicht gemeckert, aber ich habe wahrscheinlich so ähnlich gedacht, oh Mann, warum ist das so? Auch das heutige Thema mit der Krankheit, dem Virus, dem Verzicht, all diesen Dingen für andere Leute einstehen, gucken, das ist auch da überall schon Thema. Liebe. Denkst du nicht? Kommt drinne vor. Denkst du, es ist ein Thema von Johannesevangelium und vielleicht vom Doppelgebot der Liebe und alles Neue Testament? Altes Testament kennt keine Liebe, kennt nur Zorn Gottes und Heiligkeit. Guck nach. Unheimlich voll. Das ist eine Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen. Kannst du nachgucken. Wahnsinnig spannend. Richter. Ich bin jetzt so drüber geflogen. Aber es ist wahnsinnig toll, wie Gott immer wieder diese Menschen da beruft. Völlig verrückte Leute. Der eine ist ein unehrlicher Sohn, der ausgeschlossen wird und der dann bei den Philistern leben muss und den die dann wiederholen, um zu bekämpfen. Und Gott macht ihn zum Vorbild. Verrückte Menschen sind dabei. Der größte Angsthase aus der Bibel, der Gideon, taucht auch drinnen vor. Aber Gott redet mit den Menschen und bleibt ihnen treu. Lohnt sich, alle Geschichten nachzulesen. Segen. Der aaronitische Segen kommt vor, aber es kommen so viele andere Segen vor. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber ich glaube, dass der Mose einer der Leute ist, die am meisten Segen verbreiten. Und das passt ja auch. Das Volk Israel soll dazu sein, zu segnen. Kannst du nachgucken, Segen ist ein Riesenthema. Und genauso, wahrscheinlich wird es dich überraschen, aber das Thema Herzen ist ein richtig spannendes Thema. Wir kennen wahrscheinlich vor allen Dingen die Bibelverse, die uns Mühe machen mit irgendwelchen verstockten Herzen, die auftauchen, wo Gott sagt, okay, da ist jetzt die Entscheidung vorüber, der hat ein verstocktes Herz. Aber es gibt so viele andere Herzensgeschichten da, wie die Herzen verändert werden von Menschen. Kannst du auch mal ein gutes Wort zum Weiterforschen und nachgucken. Die zentrale Bibelstelle in der ganzen Geschichte ist die, Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde, und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich gesandt. Ich bin der, ich bin. Ich bin der ich war. Ich bin der ich sein werde. Das ist unübersetzbar im Prinzip. Und daraus haben ja die Israeliten auch den Namen gebaut, den man nicht aussprechen kann und wo wir auch nicht wissen, wie er genau heißt. Aber es geht darum, dass Gott ist, dass Gott war und dass Gott sein wird, dass Gott treu ist, dass er in sich konsistent ist, dass Gott Gott ist. Und dass wenn Gott die Liebe ist und Gott Beziehung mit den Menschen will, dass egal was passiert, dass sich das durchsetzen wird. Und Gott wird dafür sorgen, dass sich das durchsetzen wird. Und alles, was das nicht ist, das passt nicht. Und das wird nicht passend gemacht, sondern das kann nur vergeben, genommen werden durch Jesus Christus. Der da übrigens auch eine Rolle spielt. Und merkt jetzt den Bogen, das ist der Name, mit dem sich Gott vorstellt seinem Volk. Mit dem er sich jetzt vorstellt den Menschen der Bibel, mit denen er sich den Bibellesern vorstellt. Ich bin, der ich bin, ich bin, der ich war, ich bin, der ich sein werde. Und dann gucken wir ins Neue Testament rein, im Johannes, und dann finden wir die Ich-Bin-Worte. Und dann gucken wir in Johannesbrief rein und dann finden wir, und da machten wir den Bogen zu, da sagt Gott, dass er die Liebe ist. Und dann merken wir, das ist ein Riesenbogen, der sich durch die ganze Bibel spannt. Gott war von Anfang an bis in die Offenbarung rein derselbe. Und er hat diesen Weg gemacht, weil er die Liebe ist, weil er so ist, wie er ist, weil er unveränderlich ist und weil all das, was er macht und gemacht hat, damit immer zusammenhängt. Und deshalb können wir uns auf Gottes Treue verlassen. Und deshalb können wir uns auf Gottes Gnade verlassen. Deshalb hat das beim Volk Israel auch geklappt. Und deshalb klappt das auch heute. Denn egal was ist, er ist der Fels. Seine Werke sind vollkommen, denn alle seine Wege sind recht. Treu ist Gott und kein Böses ist an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Und warum stimmt das noch heute? Weil uns durch die ganze Bibel, durch die ganze Geschichte mit dem Volk Israel, Gott genau so begegnet. Bis ins Neue Testament, bis in die Offenbarung. Und wenn wir uns die Kirchenväter angucken, unsere Kirchenväter, unsere modernen Kirchenväter, wenn wir uns unsere Eltern angucken, wenn wir uns das jetzt angucken, es stimmt. Es ist immer noch der gleiche Gott. Coronavirus, kein Gottesdienst mehr. Gott ist immer noch der gleiche Gott. Gott ist treu. Gott wird sich als derjenige erweisen, der da ist. Gott wird trotz allem seinen Weg finden. Gott hat immer seinen Weg gefunden. In dieser Welt, mit all ihren Fehlern, mit all ihrer Angst, Furcht, Neid, Hass, Wut, Bitterkeit, mit all dem, was da ist. Gott bleibt Gott und bleibt treu. Und er bietet uns seine Liebe an und wir können sie annehmen und in ihm dann Frieden und Ruhe finden. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Mose, der sozusagen einer der Gründerväter vom Volk Israel ist, sagt das in seinem berühmten Moselied am Ende seines Lebens. Und das gilt. Also in der Urgeschichte von Adam bis Hiob hat sich Gott immer wieder gezeigt als derjenige, der die Welt gemacht hat mit einem Sinn und einem Zweck. Und der Zweck ist, dass er Gemeinschaft haben will mit dem Menschen, dass er den Menschen zu seinem Ebenbild gebaut hat. Und dass Gott, das erfahren wir jetzt, bemüht ist um einen persönlichen Beziehungsaufbau. Und dass er Bünde immer wieder eingeht mit den Menschen, an die er sich völlig einseitig hält. In der er seine Bundestreue zeigt. Und er dafür sorgt, auch wenn der Mensch sich immer nicht dran hält, dass der Bund gilt, weil er immer wieder bereit ist zu Treue, Gnade und Vergebung, wenn der Mensch es sich darauf einlässt und es annimmt. Oder? Weil der Mensch bleibt immer noch frei. Und Erlösung in Gott selbst, in Jesus Christus, war, ist und wird immer Gottes Plan und Weg sein. Und ja, es wird Leid geben und es gibt Leid und es gibt auch heute Leid. Aber Gott bleibt treu. Ja, es gibt Sünde, Fehler, die wir begehen, falsche Wege, die wir gehen, Entfernung von Gott, und selbst Hass und Bitterkeit oder alles, was in uns ist und sein kann. Aber Gott wird gnädig sein. Wenn wir zu ihm kommen, bleibt er der treue Gott. Und er bleibt der Gott, der rettet. Sogar aus der Konsequenz, in die sich der Mensch selbst immer wieder reinbringt. In die sich ein Abraham immer wieder rein manövriert hat, in die sich ein Lot immer wieder rein manövriert hat, in die sich ein Isaak, Jakob, Mose, das Volk Israel, die einzelnen Richter, in die sich alle immer wieder hinein manövriert haben. Katastrophen, Kriege, Hungersnöte, Familienspaltung, Mord, Gott findet einen Weg. Was bleibt mir zu sagen zum Mitnehmen? Gott ist mit dir. Wenn wir eins von dem Volk Israel lernen, ist, Gott ist mit dir. Ihm ist nichts unmöglich. Wir können einander lieben, wie er uns geliebt hat. Und Gott lieben von ganzem Herzen. Und Gottes Geschichte mit dem Volk, wie mit uns, wie mit dir und mit mir jetzt, egal wie die Umstände sind, ist eine Segensgeschichte, weil Gott möchte segnen. Und Segen heißt, dass Gott möchte, dass Beziehung zu ihm entsteht, damit der Himmel voll wird. Und das ist nicht so wie hier, dass wenn jetzt 50 Leute mehr kommen würden in dem Gottesdienst heute, ich hätte sagen müssen, tut mir leid, geht nicht, sondern bei Gott hat es Platz. Gott, es ist möglich. Was kannst du mitnehmen? Gott ist mit dir, er ist treu. Und ihm kannst du vertrauen, jetzt und in Ewigkeit.